Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Da schlägt man sich die Nacht um die Ohren und am nächsten Tag ist niemand so richtig zufrieden. Nach dem EU-Sondergipfel zum Brexit wird der erstmal auf Halloween verschoben. Die EU-27 war sich nicht einig, wie viel mehr Zeit sie Großbritannien geben wollte und einigte sich auf einen Mittelweg, der nun also am 31. Oktober zum Ziel führen soll. Allerdings, die Briten müssen nun an der Europawahl teilnehmen und wie sie den Brexit hinbekommen wollen, das wissen sie seit heute früh kein bisschen besser als in den letzten Wochen. Wir ziehen in dieser Sendung eine Bilanz des EU-Sondergipfels. Außerdem Julian Assange nicht mehr in Ecuadors Botschaft, sondern in einem Londoner Gefängnis. Im Sudan wird Präsident Bashir weggeputscht, dazu auch ein Interview. Und der Bundestag debattiert, ob die Kassen Bluttests auf Trisomien bezahlen sollen. Das und mehr heute Abend mit Christine Heuer im Studio. Julian Assange ist nicht mehr in der Botschaft von Ecuador in London. Am Morgen haben Beamte von Scotland Yard den australischen Whistleblower aus dem Gebäude herausgetragen. Auf den Fernsehbildern sieht der 47-Jährige nach 7 Jahren Asyl in der diplomatischen Vertretung wie ein sehr alter Mann aus. Assange befürchtet seine Überstellung an die USA und dort womöglich die Todesstrafe wegen Geheimnisverrats. Offenbar droht ihm aber selbst bei einer Ausweisung in die USA eine deutlich mildere Strafe. Burkhard Birke über das Ende von Assanges spektakulärem Botschaftsasyl.
Ein Jahr Gefängnis wegen Kautionsflucht in Großbritannien und die Auslieferung in die USA und oder Schweden. Die Aussichten für Julian Assange sind alles andere als rosig.
Mr. Speaker, this goes to show that in the United Kingdom no one is above the law.
Niemand stünde im Vereinigten Königreich über dem Gesetz. Im Unterhaus bedankte sich Premierministerin Theresa May bei den Polizisten, die Assange in der Botschaft Ecuadors festgenommen haben, und würdigte die Kooperation mit Ecuadors Präsident Lenin Moreno. Wiederholt hat Herr Assange gegen die Auflagen für diplomatisches Asyl der Konventionen von Havanna und Caracas verstoßen, insbesondere gegen die Auflage der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten. Das letzte Mal war im Januar 2019, als WikiLeaks Dokumente aus dem Vatikan veröffentlicht hat. Darüber hinaus soll Assange elektronische Geräte installiert, die Videokameras der Botschaft blockiert und in den Archiven gewühlt haben. Nach 6 Jahren und 10 Monaten hat Ecuadors Präsident Lenin Moreno die Reißleine gezogen. In Handschellen, mit langem weißem Bart, enorm gealtert, wie ein gebrochener Greis, wurde Julian Assange abgeführt und später dem Richter vorgeführt. Dieser befand Assange der Verletzung der Kautionsauflagen für schuldig und bezeichnete ihn als Narzissten.
I think the public do deserve the truth.
Die Öffentlichkeit muss die Wahrheit erfahren. Deshalb stehen Leute wie ich zu Julian Assange, weil im Kern das WikiLeaks-Projekt besagt, dass die Menschen in einer Demokratie das Recht haben zu erfahren, wie die regierende Elite agiert. Verteidigte der Journalist Vaughan Smith seinen Vertrauten und Freund Julian Assange. Im Juni 2012 war der in die Botschaft Ecuadors geflohen, um der Auslieferung nach Schweden zu entgehen, nachdem er zuvor gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt worden war. In Schweden lief gegen ihn ein Verfahren wegen sexueller Belästigung und mutmaßlicher Vergewaltigung. Assange und WikiLeaks vermuteten dahinter einen Komplott. Sie befürchteten die Auslieferung in die USA im Nachgang zu den Veröffentlichungen auf WikiLeaks. Die Informationsplattform hatte massenhaft Videos, Dokumente und später diplomatische Depeschen im Zusammenhang mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan und damit massive Verstöße gegen Menschenrechte publik gemacht. Die USA fordern jetzt die Auslieferung Assange wegen Computerhackings. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von maximal 5 Jahren. Für den 2. Mai ist eine erste Gerichtsverhandlung in London anberaumt.
The case now moves to the question of free speech.
Das ist jetzt eine Frage der Meinungsfreiheit. Julian Assange hat eine enorme Menge an Informationen veröffentlicht, sagt sein Anwalt Geoffrey Robertson. Es vergeht keine Woche, wo WikiLeaks nicht Thema amerikanischer Politik ist. Assange hat angekündigt, mit allen Mitteln gegen das Auslieferungsgesuch vorzugehen. Das kann Monate, womöglich Jahre dauern. Bis dahin wird er dieses Mal wohl in Haft bleiben, zumal auch die schwedische Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers angekündigt hat, den eingestellten Prozess wieder aufzurollen.
Burkhard Birke aus London, und genau da bleiben wir noch ein bisschen. Die gute Nachricht nach dem jüngsten EU-Brexit-Gipfel für britische Politiker, wenigstens für die im Unterhaus: Sie dürfen doch in die Osterferien, denn der Brexit fällt vorerst aus. Die schlechte Nachricht: Nach den Feiertagen werden sie wahlkämpfen müssen, ausgerechnet fürs Europaparlament. Das finden nicht nur die Brexit-Hardliner bizarr. Wie lange kann Theresa May sich unter diesen Umständen an der Macht halten? Was passiert in Großbritannien bis Ende Oktober? Neues Chaos bahnt sich an, ohne dass das Letzte einer Lösung auch nur um einen Schritt näher gekommen wäre. Der Tag in London nach dem EU-Gipfel im Beitrag von Eric Graydon.
Aus Sicht der britischen Premierministerin hätte es sicherlich schlimmer kommen können. Die Rücktrittsforderung gegen Theresa May aus ihrer eigenen Partei und die Ermutigung, sich nicht kleinkriegen zu lassen, hielten sich ungefähr die Waage. Der Aufruhr im Parlament war dagegen bemerkenswert. Hier fordert gerade Bill Cash, Mitglied der konservativen Partei und erbitterter Euroskeptiker, den Rücktritt seiner Chefin.
Does my right honourable friend, the Prime Minister, appreciate the anger that her abject surrender last night has generated across the country? Will she resign?
Und in der Tat, Cash kennt die Antwort der Premierministerin immer und immer wieder, hat Theresa May erklärt, sie werde erst dann ihr Amt niederlegen, wenn ihr Austrittsabkommen vom Parlament verabschiedet worden sei. Dabei beließ sie es auch heute. Der dienstälteste Parlamentarier des House of Commons, Ken Clark, eilte der Premierministerin und seiner Amtskollegin dann auch zu Hilfe. Sie solle im Amt bleiben.
May I urge my right honourable friend, the Prime Minister, to stick to her commitment to lead the country through to the conclusion of the Brexit process and to ignore some of the vicious attacks being made upon her by her more extreme right-wing colleagues.
Und die brutalen Angriffe vom rechten Rand ihrer Partei ignorieren. Abgesehen von diesem Hin und Her war gerade der Anfang der parlamentarischen Auseinandersetzung von einem vorsichtigen Drahtseilakt geprägt. Die konservativen Tories um Frau May und die oppositionelle Labour-Partei stecken zurzeit in Verhandlungen über eine mögliche Einigung, die das Ende des Brexit-Streits im Parlament herbeirufen könnte. Der Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, ließ es sich dann trotzdem nicht nehmen, die neuerliche Verschiebung des Austrittstermins als einen Meilenstein der Inkompetenz der Regierung von Theresa May zu bezeichnen.
The second extension in the space of a fortnight represents not only a diplomatic failure, but it's another milestone in the government's mishandling of the entire Brexit process.
In ihrer Antwort wiederum sprach die Premierministerin zuerst über die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten, die detailreich, ernsthaft und konstruktiv geführt würden.
Can I say to the leader of the opposition that the talks between the government and the opposition have indeed been serious? They are detailed and they are being taken forward in a constructive and positive fashion.
Ein Seitenhieb konnte sie sich trotzdem nicht ersparen. Man habe Labour ja schon viel früher Gespräche angeboten. Sie sei aber froh, dass es jetzt endlich klappe.
We did of course offer talks at an earlier stage very recently, but I'm pleased that we are now able to sit down in this way.
Das für beide ungewohnte Format der Kooperation scheint auch weiterhin gewöhnungsbedürftig. Aber kontrovers wie die Entscheidung der EU und der Premierministerin, den Brexit wiederum zu vertagen, sicherlich war, über eine Folge der Entscheidung dürften sich fast alle gefreut haben. Es sind endlich Ferien, wie die Parlamentschefin Andrea Leadsom bestätigte.
Mr. Speaker, following the decision taken yesterday to extend Article 50 to the 31st of October, I've now confirmed that subject to the agreement of the House will rise at the close of business today and return on Tuesday, the 23rd of April.
Da die Verlängerung verabschiedet worden sei, dürften die Abgeordneten ab Mittwochabend in den Osterurlaub. Und über den Urlaub dürfte man sich auf beiden Seiten des Parlaments nach anstrengenden Wochen sehr freuen.
Eric Graydon über Großbritannien zu Beginn der nächsten Verlängerung. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Angela Merkel fielen fast die Augen zu bei ihrer frühmorgendlichen Pressekonferenz nach dem Sondergipfel. Und die Bundeskanzlerin war nicht die Einzige, die an ihre Leistungsgrenzen stieß bei den Verhandlungen über diesen weiteren Brexit-Aufschub. Auch der Zusammenhalt der EU-27 hat nun sichtbare Risse. Die meisten Staats- und Regierungschefs waren für einen deutlich längeren Aufschub für Großbritannien, aber Frankreichs Präsident Macron hielt dagegen und setzte sich auf halber Strecke durch. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Am Tag nach der Brexit-Gipfelnacht müssen einige das Ergebnis erst noch verarbeiten. Ein Wort der Erleichterung am Mittag vom EU-Kommissionssprecher. Wir sind zufrieden mit dem Ausgang des Gipfels. Die Einheit der EU-Staaten wurde gesichert. Es werde keine Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen geben. Der Rat hat auch zur Kenntnis genommen, dass sich die Briten während des Austrittsprozesses konstruktiv verhalten werden. Und wir hoffen, dass die Briten das tun werden, während sie im Blick haben, dass sie ein Land sind, das die EU verlassen will. Mehr oder weniger wortgleich steht das auch in der Abschlusserklärung des Gipfels. Der Abschnitt könnte dazu genutzt werden, die britische Seite zur Zurückhaltung zu bewegen, bei anstehenden Zukunftsentscheidungen, etwa dem Vorschlag eines Kommissionspräsidenten oder bei den Verhandlungen über den nächsten EU-Haushalt.
We are now in this house taking a Brexit break. We are back to our positive agenda.
Brexit-Pause in Brüssel, man wolle sich Positivem zuwenden. Der ehemalige Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, bezweifelt, dass eine entspannte Phase bevorsteht. Im RBB sagte er:
Zum ersten Mal hat es einen Streit in Brüssel über den Umgang mit dem Brexit gegeben, während wir bisher den Streit nur aus London kannten, in meinen Augen importiert. Diese Verlängerung ohne jede Gegenleistung, den Streit über den Brexit aus London nach Brüssel auf den europäischen Kontinent und ist daher sehr gefährlich.
Lambsdorff spielte auf die harte Haltung Frankreichs an, den Briten keine lange Fristverschiebung zuzugestehen, um sich stattdessen wieder mehr auf eigene Reformen zu konzentrieren. Im Parlament hört man dazu ebenso kritische Stimmen.
Die Folge davon ist, dass bei Zusammentritt des neuen Europäischen Parlaments voraussichtlich dann eine britische Delegation von 73 Abgeordneten dabei sein wird, die nicht sehr lange dem Parlament angehört, aber auf der anderen Seite alle entscheidenden Dinge zu Beginn der Wahlperiode mitentscheidet.
Sagt der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler. Udo Bullmann, Vorsitzender der Sozialdemokraten im Europaparlament, erklärte hingegen am Morgen im ZDF:
Solange kein Land ausgetreten ist, haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, an den europäischen Wahlen teilzunehmen. Das hat nichts damit zu tun, ob sich Regierungen komisch benehmen oder nicht komisch benehmen. Das ist ein Bürgerrecht. Der Vertrag von Lissabon sichert das zu. Und das ist die Lage.
Die sozialdemokratische Fraktion könnte mit Hilfe der Labour-Abgeordneten auch stärker anwachsen und eine größere Rolle bei der Wahl des EU-Kommissionspräsidenten spielen. Wie jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ein Weg aus der politischen Sackgasse in London gefunden wird, darüber kann in Brüssel wenige Stunden nach dem Gipfel nur spekuliert werden. Günther Oettinger, EU-Haushaltskommissar, dazu im Deutschlandfunk.
Ich baue darauf, dass die beiden großen Parteien im Unterhaus vielleicht doch zu Gemeinsamkeiten kommen. Ein Referendum 2 wäre denkbar. Es wäre auch denkbar, dass man Neuwahlen angeht. Kurzum, es gibt ein paar Optionen.
Terry Reintke, Brexit-Expertin der Grünen im Europaparlament, favorisiert eine davon. Theresa May
sollte die Möglichkeit nutzen, aus diesem Schlamassel rauszukommen, indem sie ein weiteres Referendum über die Ratifizierung des Austrittsabkommens oder einen Verbleib in der Europäischen Union ermöglicht. Das ist bis Ende Oktober umzusetzen.
Terry Reintke im Beitrag von Paul Vorreiter. 30 Jahre ist es her, dass Omar al-Bashir sich im Sudan an die Staatsspitze geputscht hat. Heute wurde er selbst vom Militär weggeputscht nach monatelangen Massenprotesten gegen hohe Brot- und Benzinpreise, die sich schließlich generell gegen den Staatspräsidenten richteten. Alles weitere im Beitrag von Anna Almeling.
Stundenlang warten die Menschen im Sudan auf eine Erklärung des Militärs. Seit Monaten schon demonstrierten sie in der Hauptstadt Khartoum, organisierten eine Sitzblockade vor der Militärzentrale, riskierten ihr Leben bei Protesten gegen Staatspräsident Omar al-Bashir. Der Druck auf den langjährigen Machthaber stieg ständig, bis am Mittag Verteidigungsminister Awad ibn Auf vor die Kameras tritt und das Staatsoberhaupt für abgesetzt erklärt.
Ich, der Verteidigungsminister und der Chef des obersten Sicherheitskomitees, verkünde das Ende dieses Regimes und die Verhaftung Bashirs. Wir bilden einen Militärrat für eine Übergangszeit von 2 Jahren. Wir setzen in dieser Zeit die Verfassung außer Kraft. Für 3 Monate gilt der Ausnahmezustand.
Einen Ausnahmezustand hatte schon Bashir verhängt. Im Februar, als er unter dem Druck der Demonstranten seine Regierung auflöste und erklärte, er werde als Chef der Regierungspartei zurücktreten. Doch das reichte seinen Gegnern nicht. Sie gingen weiter auf die Straße, zuletzt offenbar ermutigt von den Algeriern, die ihren langjährigen Machthaber Abdelaziz Bouteflika Anfang April zum Rücktritt zwangen. Im Sudan ergreift der Verteidigungsminister öffentlich Partei für die Demonstranten und ihren Protest.
Das Hohe Sicherheitskomitee, bestehend aus Streitkräften, Polizeikräften, Sicherheitskräften, Geheimdiensten und schnellen Unterstützungskräften, verfolgt seit langem die Vorgänge in den staatlichen Institutionen. Misswirtschaft, Korruption, Ungerechtigkeit, sodass die Armen ärmer und die Reichen reicher wurden und die Hoffnung auf Chancengleichheit verloren ging.
Mit einem Koranvers appelliert Awad ibn Auf an das sudanesische Volk, zusammenzuhalten, sich nicht aufreiben zu lassen wie in der Vergangenheit, als Bürgerkriege im Sudan wüteten, gewaltsame Auseinandersetzungen, die tiefe Wunden hinterließen.
Haltet alle fest am Seil Gottes und geht nicht auseinander. Gedenkt Gottes Gunst, als ihr Feinde wart und er eure Herzen zusammenführte, worauf ihr Brüder wurdet.
Der Verteidigungsminister skizziert, wie es nun weitergehen soll im Sudan.
Die Erklärung eines umfassenden Waffenstillstandes im gesamten Sudan, die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen, die Schaffung eines Klimas für die friedliche Machtübertragung, den Aufbau politischer Parteien, freie und faire Wahlen am Ende der Übergangszeit und Schaffung einer dauerhaften Verfassung für das Land.
Ehrgeizige Vorhaben für die Führung eines Landes, das zu den ärmsten der Welt gehört. In der Hauptstadt Khartoum feiern tausende Demonstranten den Sturz Baschirs, fordern aber eine Regierung aus Zivilisten. Eine Gruppe ruft dazu auf, die Proteste gegen die Regierung fortzusetzen.
Der Bericht von Anne Almeling und über die Lage im Sudan habe ich vor der Sendung mit der Sudan-Expertin bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik gesprochen. Meine erste Frage an Annette Weber. Das Militär putscht gegen Omar al-Bashir. Warum tut es das?
Es gibt vielleicht zwei Gründe. Zum einen, weil das Militär oder Teil des Militärs verstanden haben, dass die Zukunft eher mit der großen Zahl der Demonstrierenden auf der Straße liegt, als mit Omar al-Bashir. Und der andere Grund, der dafür spricht, ist, dass das Militär, anders als vielleicht der Geheimdienst oder die Rapid Support Forces, im Sudan immer eher auf Seiten der Bevölkerung standen. Und auch viele derer, die jetzt demonstrierend auf der Straße sind, eben, ich sag mal, Kinder und Familie der Militärangehörigen sind. Also das Militär hat eine andere Stellung im Sudan als die Milizen oder als eben die Geheimdienste.
Aber Omar al-Bashir kam mit einem Militärputsch selber an die Macht. Ändert denn der Putsch jetzt irgendetwas an der politischen, an der gesellschaftlichen, an der wirtschaftlichen Situation der Menschen im Sudan?
Überhaupt nicht. Wenn das Militär jetzt tatsächlich darauf beharrt, 2 Jahre Übergangsregierung ausschließlich mit Militärkräften zu bestücken, dann ändert das quasi außer dem Kopf, der das anführt, an den strukturellen Problemen und aber auch an dem, was die Demonstrierenden wollen, gar nichts. Also notwendig wäre jetzt natürlich eine ganz andere Übergangsregierung, die eben mit zivilen Kräften besetzt ist, die vor allem auch mit zivilen Kräften besetzt ist, die nicht schon im alten Regime waren, um quasi diese verloren gegangene Beziehung zwischen Bevölkerung und Regierung und auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung wieder in irgendeiner Weise herzustellen. Und natürlich ist auch nicht davon auszugehen, dass von denen, die jetzt im Militär sind, das, was notwendig wäre an wirtschaftlichen Veränderungen, in irgendeiner Weise durchgesetzt werden könnte.
Aber Frau Weber, dann stelle ich die Frage nochmal, warum putscht das Militär dann überhaupt? Weil Sie Bashir loswerden wollen, um den jetzigen Verteidigungsminister an die Spitze zu setzen?
Naja, weil sie sich denken, dass sie so letztendlich erstmal überleben können. Also es ist ja noch nicht vorbei in beide Richtungen. Es ist noch nicht vorbei, weil das Militär natürlich auch möglicherweise, es hat ja für heute Abend 22 Uhr Ortszeit, eine Ausgangssperre verhängt. Wenn diese von den Demonstrierenden nicht eingehalten wird, ist es ja durchaus auch möglich, dass das Militär dann wieder gewalttätig gegen die Demonstrierenden vorgeht und letztendlich den Zustand von, ja, ich sag mal, von einem halben Jahr wieder einführt, aber dann eben an der Macht ist. Also tatsächlich quasi jetzt versucht, durch diesen Übergang oder durch diesen Wechsel, vielleicht der erste Versuch war, die Leute zu beruhigen, weil tatsächlich ja auch die Demonstrierenden in den letzten Tagen das Militär gebeten haben, letztendlich einen Putsch durchzuführen, aber dann einer zivilen Übergangsregierung, einer technokratischen Übergangsregierung den Weg zu bahnen. Und ich glaube, darauf hat das Militär jetzt erstmal gesetzt, dass es quasi diese Möglichkeit einer Erneuerung ohne eine Erneuerung gibt. Wenn die Demonstrierenden dem jetzt sich widersetzen, muss man sehen, ob sie dann wirklich den Weg für eine tatsächliche Veränderung freimachen oder ob es dann wieder repressiv wird.
Frau Weber, aber wir lernen daraus, dass die Demonstranten im Sudan eine reale Chance haben aus ihrer Sicht gegen das Regime, dass die sehr ernst genommen werden müssen deshalb.
Ich glaube, sie werden sehr ernst genommen. Ich glaube, nach 30 Jahren Regierungszeit von Omar al-Bashir und vielleicht auch nach dem, was man in der Region überhaupt gerade erlebt, ist es sehr wohl auch in Kreisen des Militärs, aber eben auch in Kreisen der Politik klar geworden, so geht es nicht mehr weiter. Und wenn so viele Menschen, eben auch vor allem viele Frauen, viele junge Leute, viele Kinder jeden Tag auf die Straße gehen, dass man das nicht mehr übersehen kann und dass man eben auch dadurch, dass es im Zentrum passiert, dadurch, dass es in Khartoum passiert, diese Demonstrationen sind ja nicht in Darfur, dass man da jetzt auch nicht einfach nur repressiv gegen vorgehen kann. Mhm. Also das, glaube ich, wurde verstanden.
Also viele, viele Menschen auf den Straßen schon seit Monaten. Hat die Opposition denn einen Kopf, jemanden, der als Regierungschef in Frage kommt?
Also es gibt viele Köpfe und ich glaube, das ist natürlich das Neue und sehr Interessante an dieser Bewegung, dass alle Köpfe, die wir kennen, also quasi alle, die aus den alten, traditionellen Oppositionsparteien, der Umma-Partei, der Communist Party, diese Köpfe spielen keine Rolle. Das heißt, diese Bewegung ist vielköpfig, sie ist nicht kopflos, sie ist vielköpfig und das wird natürlich eine Herausforderung sein, diese Menschen damit reinzubringen. Was die Bewegung fordert, ist eben kein Ersatz von Bashir durch eine andere neue Leadership, sondern eine technokratische Regierung, die durch Expertise, durch Professionalismus diese Probleme, die sich eben im Sudan stellen, vorwiegend die ökonomischen Probleme, angehen können. Und dafür haben sich auch in den letzten Monaten vor allem die Syndikate, die Gewerkschaften, die Berufsgruppierungen, die diese Proteste ja angeführt haben, dafür eingesetzt.
Also es gibt genug Leute, so verstehe ich Sie, die da übernehmen könnten, die eine Zivilregierung eine technische Zivilregierung stellen könnten. Und auf der anderen Seite gibt es das Militär, das die Macht nicht so richtig hergeben möchte. Wie geht denn das aus?
Ich denke, da kann man sich jetzt mehrere Versionen vorstellen. Also es kann, wie ich ja schon angedeutet habe, ausgehen, indem das Militär brutal zurückschlägt. Davon, glaube ich, ist erstmal nicht auszugehen. Es kann aber eben auch sein, dass diese Transition jetzt langsam quasi die nächsten Schritte geht. Also dass das Militär durchaus sich etwas öffnet, Teile der Opposition mit einbindet, die sich einbinden lassen. Auf der anderen Seite also ist die Opposition eben auch anders als vorher, als Bashir noch an der Macht war, jetzt eher bereit, auch Gespräche zu führen. Also es gibt den Weg. Es gibt den Weg, tatsächlich etwas zu öffnen. Allerdings, wenn wir jetzt die letzte Verlautbarung auch der Afrikanischen Union uns anhören, da ist ja nochmal klar geworden, dieser Militärputsch wird letztendlich zumindest von der Afrikanischen Union keineswegs anerkannt, weil es eben eine gegen die Verfassung ja gesetzte Veränderung ist. Und das ist natürlich auch nochmal abzuwarten, wie reagiert die Region und in welcher Form könnte eigentlich jetzt eine Übergangsregierung anerkannt werden. Und ich glaube, auch das ist nochmal ein Druck, der auf das Militär jetzt einwirkt, dass wenn sie sich da nicht öffnen, wenn es da keine zivilen Anteile gibt, dass sie dann letztendlich gar nicht, also vielleicht nach innen weiter regieren können, aber ohne Unterstützung der Region und ohne Unterstützung von außen. Und das wird natürlich dann sehr, sehr schwierig, weil letztendlich geht es ja darum, eine Verbesserung nicht nur der Wirtschaft, sondern eben auch der Beziehungen des Sudans zu erreichen.
Frau Weber, wenn das alles so kommt, wie Sie das gerade skizzieren, was passiert denn dann ganz konkret im und mit dem Sudan?
Also wenn es so kommt, wie ich das schildere, wie ich das erhoffen würde, dann müsste es jetzt Gespräche geben, wo eben quasi ein technokratisches zivile Regierung mit eingesetzt wird.
Und wenn es anders läuft,
Und wenn es anders kommt, dann kann das natürlich zu einer ungeheuren Eskalation im Sudan führen. Also entweder, dass es dann quasi einen Clash zwischen den Demonstrierenden und den Sicherheitskräften gibt, oder aber, und auch das ist natürlich noch eine Option, die keineswegs positiv sich darstellt, dass es Clashes innerhalb dieser Sicherheitsgruppierungen gibt, weil die Armee und der Geheimdienst und diese schnelle Eingreiftruppe, die sich aus dem Janjaweed vor allem, die wir aus Darfur kennen, rekrutiert, da ist noch nicht unbedingt abzusehen, ob die wirklich alle friedlich miteinander bleiben. Das heißt, die Möglichkeit, dass sich innerhalb der Sicherheitskräfte auch noch Klüfte auftun, die sich dann gegenseitig gewalttätig bekriegen würden, auch diese Möglichkeit ist noch nicht gebannt.
Droht ein Bürgerkrieg im Sudan?
Ich glaube im Augenblick nicht. Also ich glaube, dass tatsächlich die Chancen für einen positiven Ausgang größer sind als für eine Eskalation. Aber die Möglichkeit einer Eskalation ist keineswegs ausgeschlossen.
Annette Weber von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und vor etwa einer Stunde wurde gemeldet, dass der sudanesische Verteidigungsminister nun wirklich die militärische Übergangsregierung im Sudan anführen wird. 23.34 Uhr ganz genau. Wir machen weiter mit aktuellen Kurzberichten. Die Landung einer israelischen Raumsonde auf dem Mond ist missglückt. Benjamin Hammer.
Erst Probleme mit einem Triebwerk, wenig später der unkontrollierte Aufprall auf der Oberfläche des Mondes. Die Mission der israelischen Raumsonde Bereshit ist in der letzten Phase gescheitert. Wir sind auf dem Mond, hieß es im Kontrollraum bei Tel Aviv, aber nicht so, wie wir es wollten. Bereshit war vor 7 Wochen mit einer Trägerrakete vom US-Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral gestartet. Israel wollte nach den USA, Russland und China die 4. Nation sein, die auf dem Mond landet. Die unbemannte Sonde, in etwa so groß wie eine Waschmaschine, sollte eine israelische Flagge auf dem Mond aufstellen und das Magnetfeld untersuchen. Die Mission wurde weitgehend privat organisiert und finanziert. Israels Premierminister Netanyahu, der die Mission in einem Raum neben dem Kontrollzentrum verfolgte, sagte, er hoffe auf einen neuen Versuch in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Die Verantwortlichen hatten im Vorfeld betont, dass die Landung der schwierigste Teil der Mission sei. Sie verbuchen die Mission trotz allem als Erfolg. Israel ist das 7. Land, dem es gelungen ist, in die Umlaufbahn des Mondes zu gelangen.
Gut eine Woche nach der Kommunalwahl in der Türkei hat die Wahlkommission 6 Bürgermeistern der pro-kurdischen Partei HDP den Sieg aberkannt. Karin Senz.
Im Südosten der Türkei dürfen mehrere gewählte HDP-Bürgermeister ihr Amt nicht antreten. Sie werden nach Angaben der pro-kurdischen Partei durch die zweitplatzierten AKP-Kandidaten ersetzt. Die Wahlbehörde erkannte ihnen ihre Wahlsiege ab, weil sie während des Ausnahmezustandes aus dem Staatsdienst entlassen worden waren. Es handelt sich dabei beispielsweise um Lehrer und Soziologen. Die HDP fragte, warum die Behörde sie dann überhaupt zu den Kommunalwahlen zugelassen hatte. Sie sprach von einem politischen Komplott und will Einspruch einlegen. In Istanbul ist die Neuauszählung von Stimmen fast abgeschlossen. Aktuell liegt der Kandidat der oppositionellen CHP immer noch knapp vor dem der islamisch-konservativen AKP. Die will allerdings Neuwahlen für ganz Istanbul. Eine Entscheidung der Wahlbehörde über Einsprüche der AKP soll in den nächsten Tagen kommen. In der kleinen Gemeinde Yusuf Ali am Schwarzen Meer hat sich die CHP mit Neuwahlen durchgesetzt. Ihr Kandidat war gegen den der AKP mit nur einer Stimme unterlegen.
Die AfD ist erneut mit dem Versuch gescheitert, einen Abgeordneten aus ihren Reihen zum Bundestagsvizepräsidenten wählen zu lassen. Nadine Lindner.
3. Kandidat, 1. Anlauf. Gerold Otten hätte für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten die Kanzlermehrheit von 355 Stimmen gebraucht. Am Ende stimmten 210 Abgeordnete für ihn, 393 waren dagegen, 31 enthielten sich. Damit hat Otten etwas mehr Stimmen bekommen als die vorherige Kandidatin der AfD-Fraktion, Marianne Harder-Kühnel, bei ihrem letzten Wahlgang. Da lag sie bei 199 Stimmen. In einer ersten Reaktion sagte Otten, dass die anderen Parteien ihre Obstruktionspolitik fortsetzten. Und für AfD-Fraktionschef Alexander Gauland war klar, Otten wird wieder aufgestellt. Gerold Otten ist 63 Jahre alt und kommt aus Bayern. Er ist seit 2013 bei der AfD. Der ehemalige Bundeswehrsoldat und Kampfflieger ist im Verteidigungsausschuss. Er gilt als gemäßigt, will sich aber von den Hardlinern rund um Björn Höcke nicht distanzieren. Im vergangenen Jahr hat er zudem am sogenannten Trauermarsch in Chemnitz teilgenommen, den die AfD gemeinsam mit Pegida und der rechtsextremen Organisation Pro Chemnitz beging. Die Stimmung im Bundestag zwischen den anderen Fraktionen und der AfD war heute gereizt. Ja, die AfD habe das Recht, einen Vizepräsidenten zu stellen, aber der müsse halt von der Mehrheit des Bundestags gewählt werden. Und er wolle sich von der AfD nicht vorschreiben lassen, wen er wählen solle, beklagte unter anderem der SPD-Finanzpolitiker Lothar Binding. Er spüre unterschwelligen Druck.
Nadine Lindner. Und wie es an der deutschen Börse heute gelaufen ist, sagt Ihnen Claudia Werle.
Ein harter Brexit ist vom Tisch. Vorerst zumindest. An der Börse ist das mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen worden. Lufthansa-Aktien gehören dennoch zu den großen Gewinnern im DAX, denn ein chaotisches Ausscheiden der Briten aus der EU hätte weitreichende Folgen für die gesamte Luftfahrtbranche gehabt. Britischen Fluggesellschaften drohte der Verlust sämtlicher Flugrechte innerhalb der EU und das hätte den gesamten Flugplan durcheinandergewirbelt. Auch andere Branchen können, vorerst zumindest, aufatmen. BMW etwa betreibt mehrere Auto- und Motorenwerke in England. Unter anderem wird dort der Mini und der Rolls-Royce gebaut. Schon jetzt haben sich die anhaltenden Unsicherheiten negativ auf die Geschäfte ausgewirkt. Ein chaotisches Ausscheiden der Briten aus der EU hätte die Lage noch verschlimmert. ob und wenn ja wann und unter welchen Konditionen Deutsche Bank und Commerzbank zusammengehen, das ist alles offen. Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter laufen seit Wochen Sturm. Sie befürchten den Verlust zehntausender Arbeitsplätze. Nun scheinen sich die Wogen zumindest etwas zu glätten. Von einem zu erzwingenden Abbruch der Fusionsgespräche scheint keine Rede mehr zu sein. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus. Er steigt auf 11.935 Punkte. Ein kurzer Blick noch auf die Verlierer. Unter anderem gehören Bayer-Aktien dazu. Der Druck auf den Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern wird immer größer. Inzwischen sind nicht nur in den USA Klagen anhängig. Nun hat auch ein französisches Gericht entschieden, dass die amerikanische Bayer-Tochter Monsanto für Gesundheitsprobleme eines Landwirtes verantwortlich sei.
Claudia Werle. Und die US-Börsen haben heute kaum verändert geschlossen. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem hauchdünnen Minus von 0,05% und kam auf 26.143 Punkte. Der Nasdaq fiel um 0,2% auf 7.947 Punkte. Bei Risikoschwangerschaften wird, wenn die Eltern das wünschen, seit 30 Jahren eine Fruchtwasseruntersuchung durchgeführt, um mögliche Behinderungen des Kindes festzustellen. Die Untersuchung bezahlt die Kasse. Sie ist gefährlich für das Kind und kann zu Fehlgeburten führen. Seit 2012 kann der Test auch risikolos durchgeführt werden, als Bluttest, etwa auf ein Down-Syndrom. Aber den bezahlt die Kasse nicht. Soll auch der Bluttest Kassenleistung werden? Das könnte so beschlossen werden im Sommer und wirft viele ethische Fragen auf. Heute hat der Bundestag über das Thema debattiert. Volker Findhammer hat zugehört.
38 Redner in knapp 2 Stunden. Man hätte also eine polarisierende Debatte erwarten können. Aber das war kein Kulturkampf, den die Abgeordneten des Deutschen Bundestages da vorgeführt haben. Das war eine umfassende, ja fast ausgewogene Debatte, die alle Winkel des Themas ohne Schaum vor dem Mund beleuchtet hat. Am Morgen hatte im Deutschlandfunk noch die Aktivistin Nathalie Dedreux, die mit einem Down-Syndrom lebt, von den Abgeordneten eingefordert, dass sie die Übernahme der Kosten des Bluttests durch die Krankenkassen ablehnen.
Weil es also weniger Menschen mit Down-Syndrom auf der Welt gibt. Und das Down-Syndrom ist ja auch keine Krankheit oder was Besonderes.
Doch so weit wollte in der Debatte im Bundestag tatsächlich kein Abgeordneter gehen. Zumal die Tests bereits seit dem Jahr 2012 auf dem Markt sind, jedoch als privat zu finanzierende Zusatzleistung, die eben nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, obwohl die Aussagekraft über einen möglichen Gendefekt viel genauer ist als bei der bisher angewandten Fruchtwasseruntersuchung, die zudem noch für Mutter und Kind das Risiko der Fehlgeburt mit sich bringt. Die meisten Parlamentarier sprachen sich deshalb dafür aus, den neuen Bluttest als Kassenleistung zuzulassen, jedoch nicht als generelle Möglichkeit für alle Schwangeren, sondern als Test für die medizinisch indizierten Risikoschwangerschaften ab dem 35. Lebensjahr der Mutter. Besonders eindrucksvoll erläuterte das die schwangere FDP-Abgeordnete Katrin Henning-Pla, weil sie die eigene Konfliktlage offenlegte, mit der schwangere Frauen konfrontiert sind.
Ich erwarte mein zweites Kind. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Mit 13 Jahren erklärte mir mein Arzt, Sie wissen ja, dass Sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen werden. Wenn Sie überhaupt schwanger werden, werden Sie sicher Fehlgeburten erleiden. Ich hatte das Glück, einen vollkommen gesunden Jungen zur Welt bringen zu dürfen. Aber vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich in der Schwangerschaft immer wieder große Ängste hatte. Wir haben uns entschieden, die pränataldiagnostischen Angebote, der Inanspruchnahme nicht mit einem Risiko für mich oder mein Kind einhergeht, in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil ich im Fall des Vorliegens etwa eines Down-Syndroms hätte abtreiben wollen, sondern weil Untersuchungsergebnisse den werdenden Eltern Sicherheit bieten oder ermöglichen, sich auf Kommendes einzustellen, vorauszuplanen.
Deutlich wurde in der Debatte aber auch, dass es keine Mehrheiten dafür gebe, die Tests als allgemeine Kassenleistung für alle Schwangere zuzulassen. Und deutlich wurde auch, dass dieser Test erst der Anfang einer weiteren Debatte sein wird, weil der medizinische Fortschritt bei den Genanalysen in Zukunft noch mehr Fragen aufwerfen wird, für die der Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion Karl Lauterbach ein eigenes Gremium, ähnlich dem Ethikrat, einfordert. Da aber gab es heute noch keine erkennbare Richtung, wie diese Fragen in Zukunft gelöst werden sollen. Dagegen war in der deutlich überwiegenden Zahl der Beiträge zu erkennen, dass ein Leben mit eingeschränkten oder behinderten Menschen möglich und gesellschaftlich besser unterstützt werden sollte.
Weil es so wichtig für die Entscheidung für oder gegen ein Kind mit genetischen Besonderheiten ist, ob wir eine Willkommenskultur für alle Kinder leben, ob wir eine inklusive Gesellschaft sein wollen, zu der alle Kinder und ihre Familien gehören, gemeinsam leben, lernen und arbeiten
ob wir Familien mit Menschen mit besonderen Herausforderungen auch besonders und vor allem einfach und unbürokratisch unterstützen und das Leben so leicht wie möglich machen.
Sagte die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt, wofür es viel Zustimmung aus den Reihen der Parlamentarier gab. Und der FDP-Abgeordnete Jens Beck entschuldigte sich in der Debatte auch noch einmal für den inzwischen gelöschten Tweet seiner Partei, der das Down-Syndrom als medizinisch vermeidbar dargestellt hatte.
Volker Fintermer aus Berlin. Alexa, der praktische Sprachassistent von Amazon, ist längst in viele deutsche Haushalte eingezogen. Dort kocht das Gerät Kaffee, wenn man es ihm sagt, oder gibt Antworten auf knifflige Fragen, die man selbst nachzuschlagen zu bequem ist. Alexa gehorcht, Alexa hört aber auch zu, wenn ihr Besitzer gerade keine Befehle erteilt. Und was da in deutschen Wohnzimmern so gesagt wird, dafür interessieren sich auch die Geheimdienste. Auch die deutschen Nachrichtendienste versuchen jetzt, über Alexa an Daten heranzukommen. Das hat das ARD-Magazin Kontraste recherchiert. Martin Adam erzählt Ihnen diese Geschichte.
Eine Frau beim Zähneputzen im Bad. Sie fragt sich, was wohl dieses Amazon Echo Dot ist. Im Hintergrund steht praktischerweise ein Amazon Echo Dot Gerät und liefert die Antwort.
Amazon Echo Dot ist ein Gerät, das Informationen, Musik und vieles mehr bereitstellen kann.
So zeigt das US-Unternehmen in einem Werbespot die Welt mit seinem Sprachassistenten Alexa und dem dazugehörigen Gerät Echo Dot. Schön, bequem und voller Antworten. Alexa erzählt der zähneputzenden Frau allerdings nicht, dass Amazon alle Gespräche mit dem Gerät aufzeichnet, als Tonaufnahme und als Text. Betroffen sind nicht nur die Anfragen, die direkt an Alexa gerichtet sind, sondern oft auch Gespräche drumherum, erklärt Professor Norbert Pohlmann, der Direktor des Instituts für Internetsicherheit.
Mein sprachgesteuerter privater Assistent hat quasi ständig seine Mikrofone an und wartet auf das Aktivierungswort, zum Beispiel Alexa. Dann wird halt angefangen aufzuzeichnen. Und man wartet jetzt auf ein natürliches Ende, aber wenn dieses Ende für die Software nicht erkennbar ist, dann wird halt mehr aufgenommen.
Die Daten sind wertvoll, nicht nur für Amazon, sondern auch für deutsche Nachrichtendienste. Das zeigen Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste. Schon heute kommen die Nachrichtendienste mit Hilfe von US-Geheimdiensten an Amazon Tonmaterial, vorausgesetzt die US-Dienste wollen Amtshilfe leisten und es handelt sich nicht um Daten von US-Bürgern. Aber BND und Verfassungsschutz würden gern direkt zugreifen. In einem Entwurf des Innenministeriums zur Reform der beiden Dienste heißt es, Hersteller wie Amazon sollen automatisierte technische Zugänge zur Verfügung stellen. Sprich, Amazon soll ermöglichen, dass seine Geräte als Abhörvorrichtungen verwendet werden können. Ob das bereits jetzt passiert, wollte die linken Bundestagsabgeordnete Martina Renner in einer schriftlichen Anfrage im Bundestag wissen. Und die Bundesregierung verweigert die Auskunft. Diese Informationen seien geheim.
Damit wäre das Staatswohl der Bundesrepublik gefährdet.
Und?
Bei einem Bekanntwerden der schutzbedürftigen Information wäre kein Ersatz durch andere Instrumente möglich.
Für Alexas Mitschnitte interessieren sich neben den Nachrichtendiensten auch die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, also Polizeien, Kriminalämter und Staatsanwaltschaften. Die Recherche von ARD Kontraste zeigt, sie haben bereits angefragt. Im Fall von Alexander U. Über eine Darknet-Plattform, die Alexander U. betrieben hatte, waren Waffen verkauft worden. Unter anderem an David S., der damit im Juli 2016 in München 9 Menschen und sich selbst erschoss. Alexander U. hatte ein Amazon Echo-Gerät in der Wohnung und die Ermittler konnten einen Durchsuchungsbeschluss gegen Amazon erwirken. Ein Novum, erklärt der Experte für internationales Strafrecht Nikolaos Gatzeas.
Der Fall zeigt vor allem, dass die Strafverfolgungsbehörden Alexa als mögliches Ermittlungsinstrument entdeckt haben. Jeder, der ein solches Gerät zu Hause auf dem Wohnzimmertisch stehen hat, sollte wissen, dass er damit potenziell freiwillig Beweismittel gegen sich selbst schafft.
Das war der erste in Europa bekannt gewordene Fall dieser Art. Vollstreckt wurde der Beschluss jedoch nicht. Auch ohne die Daten von Amazon lagen ausreichend Beweise vor. Alexander U. wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt. Amazon teilt zu all dem mit, man halte sich immer an Recht und Gesetz.
Der Beitrag von Martin Adam. Unsinnig, sagen die einen, unverzichtbar und überfällig die anderen. Seit Jahrzehnten erhitzt das generelle Tempolimit, das es in Deutschland nicht gibt, die Gemüter. Früher ging es dabei vor allem um Sicherheit, heute steht der Klimaschutz im Mittelpunkt. Nach dem Klimakabinett, das gestern erstmals tagte, hat sich nun ein Bündnis formiert, das klare Forderungen aufstellt fürs Tempolimit, versteht sich. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Es ist ein ungewöhnliches Bündnis, in dem sich unser Land da befindet.
Deutschland ist aktuell mit Nordkorea, Somalia und Afghanistan der letzte Flächenstaat ohne eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung. Und das kann so nicht bleiben.
Meint Jürgen Resch. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe plädiert seit langem für ein Tempolimit. Bisher jedoch verhalten alle Forderungen. Aber, sagt Resch,
die Mehrheit der Bürger, das zeigen die Befragungen, stehen hinter einer Begrenzung der Geschwindigkeiten. Vor allen Dingen sind es aber die Hunderttausenden von Schülern und Studenten, die unsere Regierung jeden Freitag vorwerfen, nur zu, ich sag's jetzt mal salopp, zu labern. Sie sollen endlich handeln. Deswegen, Frau Merkel, handeln Sie.
Längst stehen die Umweltverbände mit ihrer Forderung nicht mehr alleine da. Neben dem BUND, dem Ökologischen Verkehrsclub Deutschland und Greenpeace ist in dem Bündnis auch die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen vertreten. Dessen Landesvorsitzender Michael Mertens kennt die Grausamkeiten infolge von Raserei aus seinem Polizeialltag.
Im September 2017 wurde auf einem Autobahnabschnitt der A4 nach 9 tödlichen Verkehrsunfällen die Geschwindigkeit auf 130 reduziert. Seitdem hat es dort keinen Unfalltoten mehr gegeben.
Ob die Grenze nun bei Tempo 120 oder 130 liege, sei erst einmal zweitrangig, heißt es. Hauptsache, es passiere überhaupt etwas, meint Polizeigewerkschafter Mertens.
Ich habe noch nie gesehen, dass bei 130 so viele Menschen auf 180 sind. Politisch will man dieses Thema wegschweigen.
Naja, es ist nicht im Koalitionsvertrag. Das ist eine Forderung der SPD. Da haben wir uns im Koalitionsvertrag nicht durchgesetzt. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir das kriegen,
erklärte die Bundesumweltministerin kürzlich im Deutschlandfunk. Heute nun sagt Sozialdemokratin Svenja Schulze in den Zeitungen der Funke Mediengruppe sinngemäß das Gegenteil. Auch sie fordert nun ein Tempolimit und liegt damit wieder einmal über Kreuz mit dem Koalitionspartner der Union. Nicht nur Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, auch Christdemokrat Marian Wendt lehnt eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung weiter ab.
Ich darf als Beispiel anführen, dass wir EU-weit die sichersten Straßen mit haben. Ich glaube, in Relation auch zum Thema Pendler ist das Thema nicht geeignet, für eine Verbesserung der Situation zu sorgen.
Marian Wendt von der CDU im Beitrag von Barbara Schmidt-Matern. Wenn Soldatinnen an Friedenseinsätzen beteiligt sind, laufen diese deutlich effizienter ab, sagt UN-Chef Guterres. Er sucht deswegen mehr Frauen in Uniform. Heute war eine Frau in Zivil bei den Vereinten Nationen, um für diese Idee zu werben. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen leitete im Sicherheitsrat eine Debatte über Frauen in Friedenseinsätzen. Georg Schwarte meldet sich aus New York.
Da steht die deutsche Verteidigungsministerin vor dem New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen und steht zugleich auch irgendwie für das, was alles geht, als Frau, ob in Uniform oder Politik.
Frauen sind nicht besser mit Konflikten, aber sie sind anders als Männer. Sie leiden anders in Krisen und Konflikten und sie brauchen Ansprechpartner. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in den Friedensmissionen der Vereinten Nationen Soldaten und Soldatinnen haben.
Darum geht es ihr und darum geht es Deutschland in seiner Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrates in diesem Monat. Frauen in Krisen- und Konfliktgebieten, sie sind häufig Opfer, aber eben auch Friedensstifterinnen.
Frauen und Kinder leiden bitter in Krisen und Konflikten. Haben wir Frauen in den Friedensmissionen, so haben sie ein viel klareres Gespür dafür, was diese Frauen in den Ländern brauchen, um in diesen schwierigen Situationen Hilfe und Unterstützung zu finden.
Deutschland findet, die Welt braucht mehr Blauhelmsoldatinnen weltweit, aber eben auch bei der Bundeswehr. Die deutsche Quote derzeit übersichtlich mickrig. 5,5% Frauenanteil am gesamten deutschen Blauhelm-Kontingent. Von der Leyen kündigte an, als erstes Land überhaupt eine nationale Studie erstellen zu lassen, um zu klären, woran es liege, dass so wenige Frauen in Uniform und mit blauem Helm Dienst tun. Eine Antwort gab im Sicherheitsrat dann unter Vorsitz der deutschen Ministerin eine Generalmajorin aus Norwegen, eine der wenigen militärischen Leiterinnen einer Blauhelm-Mission. Major General Christine Lund sagt, erstens habe sie mit Erstaunen festgestellt, wie viel Macht ein Force Commander habe, auch die Macht, Dinge wie den Frauenanteil zu verändern. Und zweitens zeigte sie in den Saal auf UN-Generalsekretär Guterres. Der habe ja gezeigt, dass man den Frauenanteil in kurzer Zeit verändern könne.
The Secretary General have given you a good example that is possible to change within a short time. Every chief of defense have the power to change.
Jeder Verteidigungsminister habe die Macht, auch den Frauenanteil in den Streitkräften zu verändern. Die Macht vielleicht, den Willen nicht immer. Antonio Guterres nennt eine ernüchternde Zahl. Seit 2015 sei der Anteil von Frauen in Uniform weltweit um 1% gestiegen.
Georg Schwarte aus New York und bei mir im Studio ist Inga Gebauer mit den Kommentaren von morgen.
Und da geht es um die Debatte im Bundestag über die Frage, ob vorgeburtliche Bluttests auf Trisomie 21 zur Kassenleistung werden sollten. Die Neue Presse aus Hannover ist dafür. Sollen Eltern vorher wissen, wenn ihr Kind eine Behinderung haben wird? Ja, sollen sie. Dann haben Mütter und Väter genügend Zeit, sich darauf einzustellen, sich beraten zu lassen, sich sicher zu fühlen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung gibt zu bedenken. Oft ist im Bundestag davon gesprochen worden, welche Bereicherung Kinder mit Down-Syndrom sind. Zu Recht. Dennoch muss respektiert werden, wenn Eltern sich nicht zutrauen, ein solches Kind großzuziehen. Die Südwestpresse aus Ulm nennt ein weiteres Pro-Argument. Der Bluttest ist legal und wird hunderttausende Mal im Jahr genutzt. Und er ist sicherer als die Fruchtwasseruntersuchung, die seit 30 Jahren bezahlt wird. Da sollte klar sein, dass der Test zur Kassenleistung wird. Weit weniger eindeutig zu bewerten aber ist, was auf uns zurollt. Tests auf Autismus, Krebs, Intelligenz. Das Wunschkind kann da leicht zum Wünsch-dir-was-Kind werden. Ähnlich sehen die Bedenken der Rheinischen Post aus Düsseldorf aus. Die Debatte verschiebt sich in Richtung einer absoluten Entscheidungsfreiheit über Sein oder Nichtsein vom Leben. Der Kölner Stadtanzeiger bemerkt, der Bundestag hätte übrigens auch über die Defizite der Gesellschaft beim Umgang mit Behinderten sprechen können. Dass er dies nicht tat, zeigt, wohin die Reise in Zeiten rapiden medizinischen Fortschritts geht. Noch einmal ist der Brexit-Thema in den Kommentarspalten und der Aufschub, den die EU gewährt hat. Das Mindener Tagblatt begrüßt die Entscheidung. Je mehr Zeit ins Land geht, umso mehr Zeit haben die Briten, sich zu sortieren und dabei eventuell doch noch festzustellen, welch verhängnisvollen Fehler sie da gerade begehen. Das Straubinger Tagblatt lobt: Die Union hat das gezeigt, was man früher so oft bei ihr vermisste: Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit. Der Wähler hätte sich die Fähigkeit zu ehrgeizigen Kompromissen sicherlich schon früher gewünscht, um für populistisch verzerrende Halbwahrheiten keinen Platz zu lassen. Die Berliner Morgenpost kritisiert den Aufschub. Ja, der drohende Chaosabgang musste vermieden werden. Aber doch nicht so. Mit einem Zeitplan, der nur dafür sorgt, dass die quälende Ungewissheit über den Britenabschied und die Zukunft der Union weiter anhält. Das befürchtet auch das Darmstädter Echo. Die Bundeskanzlerin sinniert bereits halblaut darüber, dass das Thema Brexit bis Oktober auf der Tagesordnung bleibt. Das wäre allerdings etwas, das zum zurzeit aktuellen Brexit-Datum passt wie die Faust aufs Auge. Am 31. Oktober ist Halloween. Horror, wohin man schaut.
Inga Gebauer mit der Presseschau und das war der Tag im Deutschlandfunk, zuletzt mit Christine Heuer im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.